Ja, ganz herzlichen Dank. Ich finde das ganz toll, dass ihr die Einleitung heute in den Gottesdienst gemacht habt. Manchmal ist anscheinend Verlust auch Gewinn. Verlust nämlich deswegen, weil wir in der Sommerzeit wenige Klavierspiele haben. Aber dass ihr das hier gemacht habt, ist Gewinn. Danke auch, dass ihr das genauso seht. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe heute Morgen schon einmal so richtig schmunzeln müssen. Ich muss meine Brille dazu aufsetzen. Jetzt braucht ihr nicht schmunzeln, das ist ganz normal. Wenn man älter wird, dann sieht man schlechter. Nein, ich musste schmunzeln, als ich in die Losung geguckt habe. Ich weiß nicht, wer sie auch gelesen hat. Und da ich gestern Abend noch auf dem Geburtstag war, ist es ein bisschen später geworden. Und ich lese euch das mal vor, was ich dann heute Morgen hier gefunden habe. Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist. Und das Gefühl hatte ich wirklich gehabt, als der Wecker geklingelt hat. Nachzusinnen über dein Wort. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch so fühlt, als wenn es nachts ist, obwohl es schon taghell ist. Aber nachzusinnen über sein Wort, deswegen sind wir heute hier zusammengekommen. Aber es geht noch weiter, denn nach der Losung gibt es auch den Lehrtext. Und das geht uns alle jetzt an. Ihr tut gut daran, dass ihr auf das prophetische Wort achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Ihr tut gut daran, darüber nachzudenken, was Gott uns zu sagen hat, was für ein Wort wir hören. Wenn ihr den Gottesdienstflyer, der am Eingang verteilt wird, mal euch angeguckt hat, an der Vorderseite, wer heute predigt, das tut unser Arne Völkel. Ich moderiere den Gottesdienst, aber das Thema, so wie bisher, geht alles so weiter, wie es bisher ist? Sind wir damit zufrieden? Macht uns das Sorge? Ich habe gestern oder vorgestern ein Gespräch mitbekommen, da hat man sich über das Wetter unterhalten. Ich glaube, das haben wir die letzte Zeit sehr häufig gehört und uns wahrscheinlich auch selber daran beteiligt. Und das waren ganz unterschiedliche Meinungen. Viele, die konnten es nicht mehr aushalten. Manche, die haben nur neidisch auf die geguckt, die jetzt unterwegs sind. Das scheint hier auch der Fall zu sein, dass Leute aus der Gemeinde im Urlaub sind. Hoffentlich haben sie gutes Wetter und viel Sonne, zumindest so, wie sie sich das wünschen. Dann waren aber auch andere da, die gesagt haben, ganz so schlecht geht es uns ja hier nicht. Wir haben zwar mehr Regen, als wir wollen und weniger Sonne, als wir uns wünschen, aber was da in den USA gerade so von sich geht, dass da 40 Grad sind, alles ausgedörrt, Trockenheit, Brände in Südeuropa, überall. Sind wir zufrieden mit dem, was vor uns liegt? Macht uns das Sorge, macht uns das Kummer? Und die andere Seite ist, wie geht ihr persönlich damit um? Wie steht ihr dazu? Und ich hoffe, dass wir, und das ist unser Wunsch, dass wir in diesem Gottesdienst so ein Stück weit Hilfe bekommen, auch damit umzugehen, Perspektive zu haben für die Zukunft. Und in dem Text, den wir heute hören werden und über den wir nachdenken, über den wir auch ins Gespräch kommen werden, wird uns, glaube ich, Hilfe gegeben. Und deswegen nochmal die Ermutigung an euch. Ihr tut gut daran, zuzuhören, aufzupassen, nach Gott zu fragen. Und ich möchte zum Anfang mit uns beten und Gott da um seinen Geist bitten, um seine Hilfe bitten, dass wir das wirklich verstehen, was er zu sagen hat. Lieber Vater, wir stehen, wir sitzen jetzt vor dir, so wie wir sind. Du kennst jeden Einzelnen, du weißt, was wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst, wie unsere Gedanken sind, ob sie voller Sorgen sind oder Vorfreude, ob wir Ängste und Nöte haben oder ob wir einfach nur dankbar sind, dass es uns so geht, wie es uns jetzt gerade geht. Wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind. Und dafür bin ich dankbar. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist überschüttest, dass wir spüren, dass du gegenwärtig bist, dass du gute Gedanken über uns hast und für uns bist und nicht gegen uns. Ich möchte dich loben und preisen durch all das, was wir in diesem Gottesdienst tun. Herr, segne uns. Amen. Lasst uns das erste gemeinsame Lied singen. Jetzt habe ich es wieder vergessen, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Aber ihr werdet es gleich an der Folie sehen. Ja, einige Informationen habe ich noch, obwohl Ferien sind. Es geht immer weiter, es stehen einige Dinge aus und kann das nur anbefehlen, nehmt den Gottesdienstflyer mit, denn auf der Rückseite steht alles Wichtige drauf, was in der nächsten Zukunft und in der weiteren Zukunft geschehen wird. Ich möchte aber besonders darauf hinweisen, dass am Dienstag um 19.30 Uhr ein neuer Alpha-Kurs angeboten wird. Offen für alle, die gerne noch Informationen haben möchten, Grundlagen der Bibel ins Gespräch kommen möchten, Informationen haben. Nehmt davon Gebrauch. Ich glaube, diejenigen, die schon mal einen Alpha-Kurs gemacht haben, können dann nur weiter ermutigen, das wirklich auch wahrzunehmen. Für nächsten Sonntag kann ich bekannt geben, dass ein gemeinsames Mittagessen ist mit unseren iranischen Freunden. Da wird draußen gegrillt und jeder darf sein Essen, was er dann verzehren möchte, mit den anderen gemeinsam selber mitbringen. Also nach dem Gottesdienst gemeinsames Mittagessen, aber wer was essen möchte, sollte es dann auch selber mitbringen. Damit müsste dann an jeden gedacht sein und jeder so versorgt sein, wie er sich das auch wünscht. Wenn da weitere Fragen sind, Jürgen Hittfeld könnte da, glaube ich, dann noch weiterhelfen. Am letzten Sonntag hatten wir hier in der Gemeinde Besuch. Wenn ihr jetzt fragt, ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich gar nicht gesehen, konntet ihr auch nicht, weil bevor der Gottesdienst anfing, die Leute schon wieder weg waren. Das hatte natürlich auch seinen Grund, verrate ich euch nicht, sondern das verrät euch meine Frau. Warum, weshalb und weswegen. Und ich weiß nicht, ob die Bilder da sind, sind nicht da, nein, sollte eigentlich so sein, aber irgendwo im Universum des großen Webs oder wie auch immer verschwunden.
Ich fände das ja gut, wenn du das hältst, weil ich immer so mit Hände und Füße so.
Gut.
Ja, ich stehe hier oben, weil ich mich ganz herzlich bedanken wollte, dass unser SAS-Frauenfußballteam das letzte Wochenende hier in der Gemeinde war, von Freitag bis Sonntag. Und das war für Tom und mich schon ein ganz besonderer Moment, weil wir haben 20 Jahre mit SAS zusammengearbeitet und darauf gewartet, dass endlich mal ein Einsatz in Dortmund stattfindet. Und wir sind ja hier, ich glaube 2006, in die Gemeinde auch eingesegnet worden, um missionarisch im Sport aktiv zu sein. Und da war es natürlich eine besondere Freude, unser Team hier zu Gast zu haben. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass die Gemeinde weiß, dass wir da waren, weil die Gemeinde gibt ja auch so ein bisschen die Grundlage. Dadurch, dass wir hier unser Quartier aufschlagen konnten, hat die Gemeinde ja auch wirklich ganz großen Beitrag dazu, dass wir unsere sportmissionarische Arbeit einfach tun dürfen. Wir brauchen einfach Gemeinden, die da sind, die uns aufnehmen, damit wir von da aus eben rausgehen können zu den Turnieren, zu den Einladungen, die wir haben. Und das war echt ein besonderes Erlebnis. Was mir persönlich aufgefallen ist, war, dass man einen neuen Blick für die eigene Gemeinde bekommt. Denn wenn man jeden Sonntag hier in die Gemeinde geht, wird alles so selbstverständlich mit den Räumlichkeiten und so, die man so hat. Und wenn man dann so gesagt bekommt, Mensch, ihr habt so eine tolle Gemeinde, so viele Möglichkeiten, wird man einfach wieder selbst neu dankbar. Aber wir haben eben zwei wichtige Punkte in unserer Arbeit. Das eine ist, dass wir unsere eigenen Leute im Glauben stärken wollen, dass sie fest werden, dass wir ihnen eine Basis schaffen, dass wenn unsere Leute nach Hause wieder fahren, in ihre eigenen Heimatvereine gehen, dass sie da wirklich authentisch ihren Glauben leben können. Und das beinhaltet einfach in unserem Wochenende, dass wir sie stärken, dass wir für sie da sind, dass wir wirklich mit ihnen zusammen den Glauben leben, damit sie das dann wirklich zu Hause auch tun können. Aber dann sind wir am Samstagmorgen losgefahren nach Unna. Da war ein sehr großes Turnier über zwei Tage, Samstag und Sonntag, mit 23 Mannschaften. Das ist eines Deutschlands größtes Turnier vom Frauenfußball. Und das Tolle war, da waren 24 Mannschaften angemeldet, 23 davon kannten unsere Arbeit nicht. Das ist total genial, weil wir haben gegeneinander Fußball gespielt und haben uns dann als Team den einzelnen Mannschaften vorgestellt. Wir haben gesagt, dass wir wirklich mit Leidenschaft Fußball spielen und dass Fußball eine große Rolle spielt, aber eben auch nicht alles ist. Und haben dann von unserem Glauben erzählt, haben Bibeln verteilt. Und wenn uns so keiner kennt, und ist es sehr interessant, wenn man eine sportlich gute Leistung bringt, hat man eine gewisse Akzeptanz einfach. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich die Spiele 4-5-0 verlieren und kommen dann noch mit unseren Bibeln, dann sagen die ja, die Frommen, jetzt wollen sie uns auch noch ihren Part so zeigen. Aber wenn wir wirklich leistungsmäßig da einfach mithalten können, ist erstmal ein Erstaunen da und dann hören die einen auch zu. Und ich möchte nur ganz kurz ein Beispiel erzählen. Was habe ich falsch gesagt? Nee. Okay, ich möchte ganz kurz nur ein Beispiel erzählen. Wir stellen uns nach einem Spiel, wir haben gegen Herne 1-1 gespielt und ich gehe mit 2-3 Leuten hin, um uns vorzustellen, ein bisschen von unserer Arbeit zu erzählen. Kommt da so eine relativ buschikose Frau auf mich zu, ein Bier in der Hand und sagt ungefähr so, hör mal, wie ich hier reinkam in die Halle, habe ich gehört, da spielt auch so ein Team, so von Kirchens. Und dann habe ich zu meinem Team gesagt...
Herne. Die war aus Herne.
Ja, okay, ich versuche das mal so. So ein Team von Kirchens, da habe ich zu meiner Mannschaft gesagt, komm, wir gucken uns die kleinen Nonnen mal an, das sind unsere ersten Opfer. Dann haben wir euer erstes Spiel gesehen, dann habe ich gedacht, scheiße, wir sind die Opfer. Also, das war ein Zitat, ja? Das war ein Zitat. Ja? Und letztlich haben wir das Endspiel gegen Herne auch gespielt und haben es dann gewonnen. Also es war schon cool.
Biene ist ja ganz bescheiden. 6-1 gewonnen.
Ja. Also es war einfach ein tolles Erlebnis und meinem Team war es einfach wichtig, hier der Gemeinde Dankeschön zu sagen, weil ohne, dass wir hier in der Gemeinde unser Lager aufstellen konnten, wäre das gar nicht so möglich gewesen. Also insofern hat die Gemeinde sportmissionarisch echt die Basis gelegt. Vielen Dank dafür.
Dankeschön. Vielleicht einfach ganz kurz dazu eine Anmerkung oder beziehungsweise zu der Sportarbeit. Es fangen ja jetzt bald die Olympischen Spiele an und auch dort sind einige Mitarbeiter von SAS, die als Chaplains, also als Seelsorger, als Helfer für die Sportler bereitstehen, zu den Sportlern hingehen, also nicht nur zu den Deutschen, sondern allgemein. Und aus der Vergangenheit ist es einfach so, dass dieses Angebot immer mehr angenommen wird. Aber da, wo es angenommen wird, da ist auch viel Ablehnung. Und da, wo gute Arbeit gemacht wird, da ist eine andere Kraft auch am Werk, die das versucht zu verhindern. Es wäre einfach schön, wenn ihr während den Olympischen Spielen daran denkt, dass solche Menschen unterwegs sind, dort dabei sind und dass sie einfach nicht aufgehalten werden können, um anderen Menschen die gute Nachricht von Jesus zu geben. Das nur so als Anmerkung dabei. Da sind wir als SRS-Familie eigentlich vereint, dass wir alle das Gleiche wollen, Sportlern die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Ja, nachdem ich jetzt gleich die Textlesung gelesen habe, ihr könnt die mitlesen, die steht auch hier im Flyer mit drin, wollen wir gemeinsam singen. Und bei dem Lied werden wir die Kollekte einsammeln, die für die Belange unserer Gemeinde sein soll. Ja, von dem prophetischen Wort aus Jeremia 29, die Verse 4 bis 14. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, zu allen Verbannten, die von Jerusalem nach Babel in die Verbannung geschickt worden sind. Bauet Häuser und wohnet darin, pflanzet Gärten und esset ihre Frucht. Nehmet euch Frauen und zeuget Söhne und Töchter, werbet um Frauen für eure Söhne und gebt Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, dass ihr euch dort mehret und euer nicht weniger werden. Suchet das Wohl des Landes, in das ich euch verbannt habe, und betet für es zum Herrn, denn sein Wohl ist auch euer Wohl. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Lasset euch nicht verführen von den Propheten, die unter euch sind, und von euren Wahrsagern. Höret auch nicht auf die Träume, die sie träumen. Sie weissagen euch ja nur Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre für Babel um sind, will ich nach euch sehen. Dann will ich meine Verheißung an euch erfüllen und euch wieder an diesen Ort bringen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege, spricht der Herr. Gedanken zum Heil und nicht zum Unheil. Euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wenn ihr mich ruft, so will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich auf euch hören. Wenn ihr mich sucht, so sollt ihr mich finden. Wenn ihr nach mir fragt, von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und werde euch wieder an den Ort bringen, von wo ich euch in die Verbannung geschickt habe. Lasst uns gemeinsam singen.
Stolzenkopf, zu Ihnen wollte ich gerade. Sie machen schon kleine Ausflüge, wie ich sehe. Sehr schön, sehr schön.
Ja, nur so ein bisschen den Flur entlang. Hatten wir die Schwester vor Ort.
Prima. Vielleicht können Sie morgen schon mal eine kleine Runde durch unseren Park drehen.
Oh, wenn Sie meinen.
Aber sicher. Das geht schon. Wir haben nämlich vor, Sie nächste Woche zu entlassen.
Oh, doch so bald schon?
Naja, Sie machen gute Fortschritte, erholen sich recht schnell. Ja, das sieht alles sehr ordentlich aus.
Und Sie meinen nicht?
Ihre Werte sind stabil. Ich sehe keinen Grund, Sie noch allzu lange hier zu behalten.
Oh, das freut mich.
Herr Stolzenkopf, Sie wissen, dass Sie unglaubliches Glück hatten?
Der Oberarzt hat es mir gesagt.
Wir haben nicht damit gerechnet, dass Sie durchkommen. Es ist ein kleines Wunder, dass Sie es geschafft haben. Sie waren so gut wie tot.
Na, nochmal von der Schippe gesprungen, was?
Herr Stolzenkopf, wir haben Ihnen ja schon einiges dazu gesagt, wie Sie sich zukünftig verhalten sollten, wenn Sie wieder gesund werden, na und vor allem bleiben wollen. Aber vielleicht habe ich gedacht, waren wir nicht eindeutig genug?
Sicherlich, der Alkohol, da halte ich mich zurück, bestimmt, das habe ich schon begriffen.
Herr Stolzenkopf, ich habe nicht den Eindruck, dass Sie so ganz verstanden haben, worum es hier eigentlich geht.
Ach ja?
Herr Stolzenkopf, Sie sollten einmal gründlich darüber nachdenken, ob Sie nicht...
Ja, ich weiß schon, was Sie mir sagen wollen. Sie machen sich zu viele Sorgen um mich. Ich bekomme das schon wieder in den Griff. Sie sehen ja, ich bin ja zäh. Bin noch da, nicht kaputt zu kriegen. Ein Stehaufmännchen. Sie sagen ja selbst, stabile Werte, gute Fortschritte. Ich bin bald schon wieder auf dem Damm und im Saft. Ich bin auch hungrig auf das Leben.
Was Sie erlebt haben, Herr Stolzenkopf, das ist ein reines Geschenk. Mit dem medizinisch Machbaren hat das so gut wie gar nichts mehr zu tun. Sie kriegen die einzigartige Chance, noch mal ganz neu...
Was wollen Sie eigentlich? Ihre Ratschläge in Ehren. Und ich bin Ihnen aufrichtig dankbar für das, was Sie als Arzt an mir geleistet haben. Aber überschreiten Sie da nicht Ihre Grenzen? Verschreiben Sie mir die Medikamente, die ich brauche. Checken Sie mich regelmäßig durch. Das müsste dann doch wohl reichen.
Sicher. Aber ich fasse meine Aufgabe als Ärztin nun mal noch etwas weiter. Und deshalb will ich es Ihnen zumindest einmal gesagt haben. Wenn Sie Ihren Lebensstil nicht grundlegend ändern, dann habe ich nur eine äußerst düstere Prognose für Sie. Sie haben Ihr Leben noch einmal neu in die Hände bekommen. Werfen Sie es doch nicht einfach wieder weg.
Wer redet denn von wegwerfen? Jetzt werden Sie aber allzu dramatisch. Ich werde schon ein bisschen kürzer treten, keine Bange. Sie machen sich viel zu viele Gedanken um mich. Mein Leben lassen Sie mal meine Sorge sein, nicht wahr? Ich sage Ihnen, ich habe 7 Leben.
Gut, wenn Sie meinen. Ich wollte einfach nur... Ach, lassen wir das. Es wird ein herrlicher Tag heute, denke ich. Gehen Sie mal raus an die Sonne.
Klar doch, hab ja Zeit.
Alles Gute.
Ich habe 7 Leben. Sie machen sich viel zu viel Sorgen. Lassen Sie mal stecken. Verschreiben Sie mir ein paar Medikamente. Und dann wird das schon. Alles nicht so tragisch, denkt ihr. Und bald ist die Sache wieder, die Welt wieder in Ordnung und diese Episode überlebt und überstanden. Sieh doch mal her und sieh doch mal da und die Werte sind gar nicht so schlecht und überhaupt, so tragisch ist das nicht. Ich kriege das wieder in den Griff, wir kriegen das wieder alles hin. So verhält sich der Patient im Anspiel und so verhalten sich auch die Leute in Israel, in Juda, an die der Brief des Jeremia gerichtet ist. Wir kriegen das alles wieder hin, keine Panik, das ist nur eine Episode. Sie hören den Warnschuss nicht, der ihnen gegeben ist, so wenig der Patient den Warnschuss vernommen hat, der ihn ins Krankenhaus brachte, der sein Leben bedrohte. Ich bin ihm nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen, bin wieder auf dem Koma erwacht, jetzt geht's weiter und ich werde mich schon zurückhalten. Weiter wie bisher, sein Motto. Weiter wie bisher, unsere Frage. Ein Teil der Bevölkerung Jerusalems, das ist ein Stück Rückblende in dem Text, ein Teil der Bevölkerung Jerusalems, vor allem die gesellschaftliche Mittel- und Oberschicht, wurde 597 vor Christus durch Nebukadnezar nach Babylon verschleppt. Und es sind diese, ihre Heimat entwurzelten Leute, an die Jeremia diesen Brief schreibt, den wir eben gelesen haben. Gott lässt denen, die in der Verbannung sind, sein Wort ausrichten. Und dieses Wort ist ähnlich eindringlich wie der Versuch der Ärztin im eben gesehenen Anspiel. Aber ähnlich ist auch die Reaktion derer, die das lesen, die davon hören. Jeremia sagt dem Volk, Gott lässt dem Volk durch Jeremia sagen, lasst euch nicht verführen, bildet euch nicht ein, die Knechtschaft hat ein baldiges Ende. Nein, Drei Generationen hindurch, 70 Jahre lang, wird Babylon die Herrschaft behalten. Mach dir nicht vor, deine Krankheit ist bald überwunden, mit ein bisschen Kosmetik und ich trete schon kürzer. Nein, sondern das ist etwas, was dein ganzes Leben fortan prägt, das dich nicht nur 10, 15, sondern dein Leben lang, 70 Jahre lang vielleicht begleiten wird. Jetzt, sagt Jeremia dem Volk, jetzt tut ihr besser daran, wenn ihr an eure Familien denkt. Jetzt tun sie gut daran, wenn sie mal an sich denken, wenn sie ihr Verhalten verändern, wenn sie nicht nur aus dem Krankenhaus entlassen sind, sondern sorgfältig mit sich umgehen. Jetzt tut ihr besser daran, wenn ihr euch kümmert, um das fremde Land sorgt, in dem ihr lebt. Denn so ist es für Jeremia keine Frage. Nicht Nebukadnezar ist der eigentliche Drahtzieher der Ereignisse, sondern Gott selbst. Letzter Vers. So werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe. Für Jeremia ist es keine Frage, dass in dem Geschehnis des Volkes, das sie hier erleben, Gott selber handelt, selber spricht, er selber Hand anlegt an sein Volk. Und so dürfen wir das vielleicht auch sehen, dass wenn wir in schwere Krisen unseres Lebens raten, Gott doch seine Finger mit im Spiel hat, dass er selber Hand anlegt, dass er dir selber mahnend zuspricht, dass er, der Christus, vor dir steht und sagt, nun hör mal zu. Und vielleicht liegst du im Krankenhaus und vielleicht liegst du und sitzt du auf irgendeinem Korridor und fragst dich, was mache ich hier? Und Gott sagt, nun hör mal zu. Ganz zufällig bist du hier nicht hingeraten. Für Jeremia jedenfalls ist es deutlich, dass die Geschicke des Volkes Israels und Judas mit Gottes Handeln zu tun haben. Also nicht Nebukadnezar ist der eigentliche Drahtzieher der Ereignisse, sondern Gott selbst. Und darum lässt er den Exulanten ausrichten, sucht das Wohl des Landes, in das ich euch verbannt habe, und betet für es zum Herrn. Doch da tun sich alle möglichen falschen Hoffnungen auf. Es dauert nicht mehr lang, sagen sie, bald sind wir frei. So mutmaßen die Verbannten. Trügerische, leichtfertige Hoffnung, ruft ihnen Jeremia zu. Großer Irrtum. So bald kommt ihr nicht frei. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Träumt euch nicht fort aus der Wirklichkeit. Und in dem Anspiel, die Ärztin, wir spüren das, die macht sich sehr viel mehr Sorgen um den Patienten, als er sich selber Sorgen macht. Und das ist auch in unserem Leben oftmals so zu beobachten. Da sind Menschen in einer Situation, wo sie selber mal sich aufrichten müssen, selber aktiv werden müssen, selber mal einen Schritt tun. Aber sie delegieren es an anderen, sagen, solange du dich darum sorgst, ist ja gesorgt. Und die Ärztin springt voll drauf ein und macht sich fast lächerlich in dieser Szene. Ich sehe das als meine Aufgabe, ihnen nicht nur Pillen zu verschreiben, sondern ich sehe es als Aufgabe, ihnen auch eine Warnung auszusprechen, auf sie einzureden, sie zu gewinnen. Und am Ende sagt sie dann, ach, lassen wir das. Sehen Sie, draußen ist schönes Wetter. Träumt euch nicht fort aus eurer Wirklichkeit, ruft Jeremia den Exulanten zu, sondern betet und hofft und glaubt Gottes Versprechen. Sein Versprechen ist, dass er Gedanken des Friedens und nicht des Unfriedens mit euch hat. Gedanken zum Heil und nicht zum Unheil. Gott hat auch mit dir Gedanken zum Frieden und nicht zum Unfrieden. Zum Heil und nicht zum Unglück. Er will, kann und wird euch Zukunft und Hoffnung gewähren. Aber diese Zukunft ist eine, in die ihr selber hineingeht. Oder es eben sein lasst. Er wird euch das Ziel schenken, auf das ihr wartet, aber ein Ziel will erreicht werden. so wie ein Fußballspiel gewonnen werden möchte. Hinsetzen wie der Patient und sagen, schön, dass Sie sich gekümmert haben und weiter im Programm, so nicht. Es wird Zeit dauern, sagt Jeremia dem Volk. Es wird Zeit dauern, die dafür vorgesehen ist, bis die Heilung kommt, bis die Freiheit kommt, bis die Veränderung sich einstellt. Langer Atem und Tapferkeit, das sind die Eigenschaften, die den Träumern meist fehlen. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Träumt euch nicht weg aus der Wirklichkeit. Langer Atem und Tapferkeit sind die Eigenschaften, die den Träumern am meisten fehlen. Gottes Zeitmaß ist da oft ein ganz anderes. 70 Jahre wird es dauern. 67 Jahre sind es dann historisch geworden. Nach dem Regierungsantritt, 67 Jahre nach dem Regierungsantritt Nebukadnezars im Jahr 605 vor Christus, ist das Ende für Babylon wirklich gekommen. Gib nicht auf. Da sind auf der anderen Seite Menschen, die nur noch schwarz sehen, das direkte Gegenteil unseres Patienten. Es hat ja alles keinen Sinn mehr. Wir sind verloren. Was ist denn das für ein Leben? Wofür sich noch anstrengen? Ihnen gilt der Aufruf zu entschlossenem Handeln. Ihnen genauso wie den anderen. Ihnen gilt der Aufruf zur Familiengründung, zur Berufstätigkeit, aber von einer ganz anderen Seite her. Wenn Gott durch den Propheten zu seinem Volk spricht, so hat er es eben nicht vergessen. Wenn auch alle äußeren Umstände dagegen sprechen möchten, Jeremia Botschaft an die Entmutigten ist, Gott macht mit euch weiter. Seine Botschaft an dich, Gott macht mit dir weiter. Gott macht mit dir weiter. Resigniere darum jetzt nicht. Die Bibel bezeugt uns durch die Erfahrung vieler unterschiedlichster Menschen, dass es eine Hoffnung gibt, die nicht enttäuscht wird. Glücklich, wer diese Hoffnung nicht aufgibt. Gott hat uns seine Liebe, Gott hat dir seine Liebe, seine Zuwendung, seine Fürsorge versprochen. Und er hat diese Zusage unterschrieben durch das Leben und Sterben Jesu. Damit hat er es unterstrichen und festgemacht. Meine Liebe, meine Zusendung, meine Fürsorge ist versprochen und diese Zusage bleibt. Gib nicht auf. Gott macht mit dir weiter. Gott will dein Bestes. Er will unser Bestes. Er will unser Heil und nicht unser Unheil, den Frieden und nicht den Unfrieden. In letzter Konsequenz bedeutet das, dass unserem irdischen Leben ein neues Leben folgen wird. Davon allerdings ist bei diesem Patienten auch nicht die Rede. Das ist die Hoffnung nicht, die ihn hält oder das, was ihn antreibt. Aber das ist in letzter Konsequenz die biblische Hoffnung und unser christlicher Glaube, dass wenn unser irdisches Leben endet, ein neues Leben beginnt. Ich weiß, was für Gedanken ich für euch habe, zum Heil und nicht zum Unheil. Ich werde euch Zukunft und Hoffnung geben, neues Leben. Leben, das über den Tod hinausreicht. Vielleicht sagst du, das ist mir nun doch zu abstrakt und zu weit weg und so weit ist es ja noch nicht. Wer weiß? Auf Gott hoffen, das jedenfalls bedeutet so viel wie gleich einer Schnur ausgespannt zu sein. Hoffnung im Hebräischen bedeutet so viel wie gleich einer Schnur ausgespannt sein. Da ist da Spannung drauf, das hängt nicht einfach durch. Hoffnung auf Jesus Christus heißt nicht, wir hängen durch. Wir warten mal ab, mal schauen, wie es wird. Wir selbst rühren keinen Finger. Hoffnung heißt, wie eine Schnur ausgespannt sein auf das Versprechen Gottes, auf das, was Gott uns zusagt. Unser Glaube ist ausgespannt zwischen dem, auf das wir vertrauend warten, und der Tatsache, dass wo gehofft wird, das Erhoffte eben noch nicht da ist. Hoffnung drückt ja immer auch einen Mangel aus. Wer hofft, ist ein Wartender. Wer hofft, ist ein Wartender und kein Besitzender. Und diese Einsicht könnte dem Kranken in Anspiel geholfen haben. Ich habe Hoffnung, das heißt, ich bin kein Besitzender. Wir besitzen auch unsere Gesundheit nicht. Und sind wir angeschlagen, besitzen wir Gott und anderen Menschen gegenüber auch nicht das Recht, uns selbst zugrunde zu richten. Viele Partner leiden, weil sie zusehen müssen, wie ihre Liebsten Raubbau an der eigenen Gesundheit treiben. Und häufig ist es so, wie in diesem Bild, das wir sahen, in diesem Theaterstück, dass sich die Angehörigen mehr kümmern um den Partner, den Freund, den geliebten Menschen, als diese sich selber um sich drehen. Weil wir beispielsweise nicht unsere Ess- oder unsere Trinkgewohnheiten verändern wollen, weil wir uns keine Ruhepausen gönnen, weil wir ständig über unsere Kräfte hinausgehen, der Partner, die anderen leiden häufig so viel mehr als wir selbst. Und dazu haben wir kein Recht. Wir besitzen dieses Recht Gott gegenüber nicht. Und anderen Menschen gegenüber nicht, uns selbst zugrunde zu richten. Und darum sind die Verse 12 und 13 unseres Predigttextes so ganz wesentlich, denn sie sind eine Charakteristik des Gottes, an dem wir glauben und dem wir gespannt vertrauen dürfen und abwarten, was er tun wird, aber nicht passiv dabei bleiben, sondern ausgerichtet sein auf ihn. Diese Verse sind ein Versprechen Gottes, damals für die Verbannten in Babylon. Und es ist ein Versprechen an uns heute, Vers 12 und 13. Wenn ihr mich ruft, so will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, so will ich auf euch hören. Wenn ihr mich sucht, so sollt ihr mich finden. Und wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen. Von genau dieser Hoffnung hat Jesus in genau den exakt gleichen Worten später auch einmal gesprochen hat. Suche mich und du wirst mich finden. Klopf an und dir wird aufgetan werden. Bleib ausgerichtet auf diese Hoffnung, auf dieses Wort seiner Verheißung. Steck nicht auf. Steck nicht auf. Eigenes Handeln erübrigt sich für uns nicht. Glaube besteht nicht darin, dass wir da sitzen und sagen, nun Gott wird's irgendwie schon richten mit mir und meinem Glauben und alles. Andere, das begibt sich von allein. Sondern Gebet verändert Situationen. Überraschend ist, dass den Gleichgültigen in diesem Brief, den Adressaten, den Gleichgültigen und den Resignierten durch Jeremias Brief dieselbe Medizin verordnet wird. Die Medizin nämlich der Hoffnung. Neben den ganz praktischen Dingen oder besser über und vor den konkreten Verhaltensanweisungen steht dabei eine Sache, die der Medizin der Hoffnung erst zur Wirkung verhilft. Der erste Teil des Briefes, den man einer Lagebesprechung vergleichen kann, schließt mit der Betonung des Gebets, Vers 7. Suchet das Wohl des Landes, in das ich euch verbannt habe, und betet für es zum Herrn, denn sein Wohl ist auch euer Wohl. Die einen wie die anderen sollen beten. beten um das Wohl dieses fremden Landes. Es soll ein Gebet sein für die Lage der Nation und damit Gebet inmitten der Lage der Dinge und für die Lage der Dinge. Das ist der Weg, der Hoffnung erschließt. Gebet bringt uns unter Spannung. Wir sind Wartende, wir haben noch nicht. Vertrauend sind wir ausgerichtet, weil wir glauben, dass er antworten wird, wenn wir rufen, und dass er uns finden lässt, wenn wir suchen. Gebet, das ist der Weg der Hoffnung. Inmitten bestimmter Situationen fällt uns das Beten allerdings besonders schwer. Da ist der Beruf, die Arbeit oder ganz andere private Angelegenheiten, die dich ungemein in Anspruch nehmen. Und solange wir uns solchen Belastungen noch gewachsen fühlen, solange ist ja auch alles in Ordnung. Aber was geschieht, wenn sich die Lage dann zuspitzt? Wenn du spürst, dass dir die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt? Wenn du merkst, dass deine Kraft anzupacken nachlässt? Wenn du nicht mehr die Augen davor verschließen kannst, dass du selber die Dinge gar nicht mehr kontrollierst? Je länger dieser Zustand anhält, desto problematischer wird er für uns. Wir schlafen weniger, wir schlafen schlecht, wir werden reizbar, hektisch. Und noch ein weiterer, sehr wesentlicher Faktor tritt hinzu. In all der Anspannung verschließen sich uns Wege der Entspannung. So angespannt können wir nicht mehr entspannen. Und immer mehr verliert sich die Ruhe zum Gebet. Wir würden vielleicht gerne bei Gott neu auftanken, doch die Sorgen drängen und die Zeit hetzt uns. Gebet inmitten all dieser Unruhe fällt besonders schwer. Nicht nur, dass die Gedanken kreisen und nicht nur, dass wir müde werden. Vor allem besinnen wir uns in solcher Zeit gerne und zuerst auf die eigene Kraft. Ich kriege das schon hin, sagt er. Machen Sie sich mal nicht zu viel Sorgen. Die Gebetszeit und Stille vor Gott, das Lesen der Bibel, scheint dann nur Ballast zu sein und zusätzlicher Zeitverlust. Und rein rechnerisch stimmt das natürlich auch, wenn du betest und die Bibel liest und nimmst dir am Tag dafür eine halbe Stunde Zeit angenommen, dann fehlt dir diese halbe Zeit, so die Rechnung. Stimmt. Aber es gibt gelebte, effektiv eingesetzte Zeit und es gibt vertane Zeit, verdattelte Zeit, sinnlos verbrachte Zeit. Und damit meine ich durchaus nicht entspannende Zeit, denn die dient uns ja, die baut uns Kräfte auf, sondern verdattelte Zeit hat nichts von Entspannung. Das ist pure Ablenkung. Noch ein Telespiel und noch ein Film geguckt. Und am Ende fragst du dich, wo ist meine Zeit geblieben? Wo ist der Tag wieder hin? Das Gebet in dieser bedrängten Lage nimmt uns Lasten von der Schulter. Das ist der Weg, den uns die Bibel hier anrät. Der Glaube, dass Gott uns in unseren Aufgaben in Beruf, Haushalt und bei unseren privaten Sorgen hilft, das erweist sich als tragfähig. Das ist eine eigenartige Erfahrung, die man nur machen kann, wenn man sich darauf einlässt. Und oft fehlt uns der Mut dazu, weil wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen und meine, es läge an uns, nun jeden dieser Sorgenbäume selbst zu fällen. Und nicht selten fällen die Sorgen dann uns. Das Gebet, das Gott von den Verbannten für die Veränderung der Dinge hören will, ist das Gebet nicht für sich selbst, sondern die Fürbitte. Das ist überraschend. Wir würden jetzt erwarten, Gott sagt, nun komm mit all deinen Sachen und bring sie vor mich und so weiter.
Aber Gott lässt dem Volk ausrichten, betet für die Menschen, unter denen ihr lebt, mit denen ihr es zu tun habt. Betet für das Wohl des Landes, in das ich euch verbaut habe, Vers 7. Und betet für es zum Herrn, denn sein Wohl ist euer Wohl. Gott fordert die Exulanten dazu auf, für ihre Unterdrücker zu beten. Für die hoffnungslosen Idealisten wie für die ganz und gar niedergeschlagenen Adressaten des Briefes wird diese Empfehlung zunächst wie das allerallerletzte geklungen haben. Aber wir denken vielleicht, ein wenig in der Bibel bewandert, möglicherweise unwillkürlich an das Jesu-Wort: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Exakt der gleiche Gedanke. Jesus sagt dir, wenn du in einer Notsituation, in einer Konfrontationssituation mit einem anderen Menschen bist, dann bete nicht nur für dich, sondern liebe deine Feinde und bete bitte für die, die euch verfolgen. Das ist nicht unbedingt unsere Logik, aber es ist Gottes Wille für unser Gebet. Das Gebet, das Veränderung bewirkt, ist die Fürbitte, die Bitte für andere. Warum ist das so? Wenn wir über unsere Schwierigkeiten nachdenken und du über deine eigenen, wirst du feststellen, dass sie ganz häufig mit anderen Menschen im Zusammenhang stehen. Die meisten unserer sehr mächtigen Sorgen in unserem Leben stehen im Zusammenhang mit anderen Menschen, die uns auf den Nerv gehen, die uns bedrohen, die uns Angst machen, die uns in die Ecke stellen oder in die Ecke treiben. Und das liegt ganz einfach daran, weil jeder von uns ja in Gemeinschaft und Gesellschaft lebt. Und der Gemeinschaft und Gesellschaft kannst du dich nicht entziehen, sollen wir uns auch nicht entziehen, sondern wir sind als Menschen soziale Wesen hineingestellt in diese Gesellschaft, in diese Gemeinschaft, in die Familie, an den Arbeitsplatz, in die Begegnung mit anderen Menschen. Keiner von uns lebt ohne seine Mitmenschen. Und just diese Mitmenschen produzieren so viele Konflikte in uns, weil wir einander begegnen und oft auch einander verfehlen. Und deshalb ist in einer Großzahl unserer täglichen Probleme die Fürbitte das Gebet, das Veränderung bewirkt. Egal, wo du nicht klarkommst, frag nahe nach den Menschen, die dazugehören, und bete für sie. Denk da einfach mal darüber nach, ob und welche Probleme, die du gerade vor dir herschiebst, mit Menschen zusammengehören. Und hast du sie identifiziert, dann bete für sie und suche ihr Wohl, denn ihr Wohl ist das Deine. Wo wir unsere geheimen Verwünschungen gegen die Fürbitte austauschen, da werden wir es, so paradox dies klingen mag, erfahren. Ihr Wohl ist auch unser Eigenwohl, dient uns selbst zum Guten, befreit uns diesen Menschen gegenüber auch in dem Gefühl unserer Unterlegenheit, ihrer Macht gegenüber. Indem wir beten, spannen wir die Schnur aus. Indem wir beten, lebt Hoffnung. Das ist eine Erfahrung, die man nicht diskutieren, die man nur wagen, die man nur riskieren kann. Also mahnt Jeremia, keine Träumereien, verlauft euch nicht in euren Gebeten, in den Luftschlössern unerfüllter Wünsche. Und ich denke manchmal, wie oft verirren wir uns in unseren Gebeten, in unseren Luftschlössern unerfüllter Wünsche, die wir Gott und Jesus alle vortragen und ihm tausend und einmal erzählen. Und haben uns längst verlaufen in unseren eigenen Träumereien. Und das andere gibt es in unserem Gebetsleben auch, dass wir den eigenen Wunsch verpflanzen, die realen Gefährdungen unseres Lebens in die Beete der Gedankenlosigkeit. dann dient das Gebet nur dazu, dass wir sowas wie Entspannung erleben. Ich habe es gesagt, kümmern brauche ich mich jetzt nicht mehr. Also wir verlagern die realen Gefährdungen, die Herausforderungen des Lebens an dich, verlagerst du in das Gebet der Gedankenlosigkeit. Und das mag euch gewundert haben, dass hier noch ein Spaten steht und sogar eine Mistgabel. Das hat es eben in diesem Sinnbild der Dekoration mit diesem Predigtthema auch zu tun. Mit der Schnur wird eine Saatlinie gezogen. Das ist eine Saatschnur. Die steckt man ans andere Ende und ans andere und zieht sich stramm und dann weiß man, da geht der Spaten entlang. Da wird die Saatlinie gezogen und in diese Saatlinie wird das Saatgut eingelegt. Und wenn man diese Schnur nicht spannt, wenn man diese Hoffnung nicht hat, nicht beginnt mit der Saat, sondern irgendwie wild da mit dem Spaten rumagiert, dann wird das nichts. Sondern die Saatlinie dient dazu, dass ich die Saat ausbringen kann und später dann auch ernten kann. Schaut euch jetzt die Felder an, die bald geerntet werden. Nächste Woche soll es ja soweit sein. Es wird ja warm. Gut für die Bauern und gut für uns, wenn die Ernte vernünftig wird. Und warum können die ernten mit ihren Mähdreschern? Weil sie eine Saatlinie hatten, weil die Dinger gerade stehen. Das ist Hoffnung. Hoffnung des Glaubens hat nichts zu tun mit Passivität, sondern es geht auch um eigene Entscheidung. Es geht darum, dass wir uns auf ein Ziel ausrichten, dass wir selber bauen und pflanzen und dafür steht der Spaten da. Es mag ja sein, dass du einen ganz schweren Boden zu bearbeiten hast. Dann nimm den Spaten und grab den Acker um. Vielleicht ist das jetzt deine Aufgabe. Vielleicht deine Aufgabe gerade in deiner familiären Situation oder in der Begegnung mit einem Menschen. Vielleicht musst du den Spaten nehmen und umgraben das Land. Vielleicht musst du auch deine eigene Biografie nochmals umgraben. Schauen, was verborgen liegt in diesem schweren, verkrusteten Boden, der nichts mehr trägt, ausgetrocknet ist. Darüber kannst du Wasser ausgießen, wie du willst. Ist die Furche nicht gezogen, ist das Land nicht aufgegraben, wird es nicht wachsen. Und vielleicht ist es noch drastischer, sagst du in meinem Leben, nee, Spaten hilft da gar nicht mehr, mir hilft nur noch die Mistgabel. So viel Mist. Und auch da, die Hoffnung des Glaubens und die Erwartung des Gebets ist, dass wir auch den Mist entsorgt bekommen, wenn wir uns darauf einlassen, es in Angriff nehmen und den Haufen wegräumen mit den Mitteln und Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Gott sagt dem Volk, sucht das Wohl des Landes, betet für es zum Herrn. Und er sagt, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Ein, wie ich finde, mitnehmender, herausfordernder Text des Alten Testaments. Eine Einladung zum Gebet, eine Einladung über unsere Hoffnung und Zuversicht nochmals neu nachzudenken. Und wen das interessiert und wer sagt, ja, ich würde gerne beten, einüben, der ist eingeladen zum Gebetsseminar, was am 20. August hier in unserer Gemeinde beginnt. Amen.
Bitte ich alle aufzustehen an dieser Stelle, aber wie ihr seht, wir machen es uns gemütlich. Ihr dürft es auch. Außer Ihnen, Sie müssen stehen. Werfen einfach einen Blick auf Gott und überlegen, was er für uns gemacht hat und wofür wir dankbar sein können.
Ihr dürft auch mitklatschen, wenn ihr euch dazu bewogen fühlt. Und aufstehen darf man auch.
Thank you. dich den Schöpfer preisen für die Schönheit, die mich jeden Tag umgibt. Vater, du schenkst das Leben auf so viele Weise und in all dem erkenne ich Zeichen deiner Liebe. Zeichen deiner Liebe. Vater, ich will dir danken für den Duft der Erde. Tag und Nacht, Sommer und Winter, Berg und Tal. Du lässt den Samen wachsen und ihn fruchtbar werden. Und in all dem erkenne ich Zeichen deiner Liebe. Zeichen deiner Liebe, Zeichen deiner Treue zu uns. Herr, du schenkst uns immer wieder deine Gnade und Gunst. Zeichen deiner Liebe, Zeichen deiner Treue zu uns. Herr, du gibst uns immer wieder Zeichen deiner Liebe. Gibst uns immer wieder Zeichen deiner Liebe.
Eigentlich wollte ich euch jetzt ganz was anderes erzählen, als das, was ich jetzt sagen werde. Aber ich fühle mich total ertappt. Ihr könnt euch ruhig einen Moment setzen. Und zwar hat Arne über das Gebet gesprochen und hat uns ermutigt, das auch zu tun und Fürbitte zu tun. Und wo habe ich mich ertappt erfühlt? Ertappt habe ich mich gefühlt bei meinem Nachbarn. Der kostet mich Kraft. Jeden Tag. Und das richtig viel. Und wer weiß, wo wir wohnen und wer schon mal öfter bei uns geparkt hat, weiß das auch, wie dieser Nachbar ist. Ich muss das jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall ärgert mich das. Jedes Mal, wenn ich aus meiner Einfahrt herausfahre und an seinem Haus vorbei. Und ich frage mich, wie kriege ich das eigentlich in den Griff? Ich möchte das doch gar nicht. Ich fahre durch ganz Deutschland, um anderen Sportlern von Jesus zu erzählen und schaff's bei meinem Nachbarn nicht. Ich fühle mich ertappt, weil ich denke, ich kann nur für beten. Ich kann nur für beten, dass ich lerne, damit umzugehen. Nicht, dass er sich verändert, sondern dass ich mich verändere. Dass mein Herz sich verändert ihm gegenüber. Dass ich trotz alledem freundlich bin. Dass ich auf ihn zugehen kann. Um mich von meinen bösen Gedanken, die so oft da sind, nicht einfach leiten lasse. Ich bin mir aber ziemlich sicher auch, dass ich mit diesen Gedanken und mit solchen Erlebnissen nicht alleine stehe. Und wenn ich jetzt sagen würde, hebt mal eure Finger, die sowas Ähnliches in irgendeiner Weise kennen, in der Schule, im Beruf, in der Familie, beim Einkaufen, wo auch immer, dann glaube ich, bleiben viele Hände nicht unten. Wir möchten jetzt, und das war auch so geplant, eine Gebetszeit haben. Ihr kennt das vielleicht, so Bienenkorbgebete haben wir schon mal gemacht, wo ihr euch in kleinen Gruppen zusammensetzt. Wo ihr das, was wir jetzt gerade gehört haben, über das Gebet, Fürbitte tun können für Menschen, die uns am Herzen liegen, für Situationen, wo wir Veränderung möchten oder brauchen, wo wir nicht uns hinter Träumen und Gedanken verstecken und denken, es wird schon irgendwann besser und es wird sich schon irgendwie alles richten, sondern wo wir aktiv werden, wo wir Begegnung mit Gott suchen, wo wir ihn bitten, handel du, greif du ein, veränder du mein Herz, lass mich damit umgehen, lass mich suchen. Und wo wir auch in Dankbarkeit sein können, dass es diese Schnur gibt. Anna hat die hochgehalten, diese gespannte Schnur. Als wir uns darüber unterhalten haben, über diesen Gottesdienst, wie wir ihn machen, da kam mir sofort dieser Gedanke über einen Klettersteig. Diese gespannte Schnur, ein Klettersteig. Wer das kennt, wenn da so eine durchhangende Schnur ist, da kann man sich nicht dran festhalten. Gott gibt Zukunft, das ist wie eine gespannte Schnur, was Halt gibt, was Kraft gibt, was Ziel ist, was Anfang hat und Ende hat. Ich möchte euch einladen, in den kleinen Gruppen ins Gebet zu gehen. Sprecht das aus. Wagt es doch einfach mal, vielleicht auch das erste Mal oder seit langer Zeit mal wieder. Vielleicht ist es ungewohnt für euch, auch laut zu beten. Aber tut es doch einfach mal, wagt es. Wagt es, auf Gott zuzugehen, mit ihm zu reden und ihn auch zu hören. Wir haben es gehört, es ist letztendlich sein Versprechen, dass er da ist und dass er sich finden lässt. Bitte euch jetzt einfach, so wie ihr sitzt, vielleicht in Fünfergruppen, Sechsergruppen, Achtergruppen, ist egal, zusammenzuführen. Geht ins Gebet. Wir werden das Gebet nachher mit einem gemeinsamen Lied abschließen und dann das Vaterunser beten. Ihr müsst jetzt aktiv werden.
Er kleidet sich in Licht, das Dunkel fällt ihn nicht, und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist ging alle Schöpfung preis, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, mit mir, so groß ist der Herr, ihn groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr.
Lass uns die Anbetungszeit abschließen mit dem gemeinsamen Vater Unser, und ich bitte euch dazu aufzustehen und auch nachher stehen zu bleiben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte euch einladen zum Gespräch, zum Gebet nach dem Gottesdienst. Wer das in Anspruch nehmen möchte, darf das gerne tun, hier vorne. In unserem kleinen Palmengarten auf der Bank sind Mitarbeiter da, die ja Zeit haben, mit euch ins Gebet, ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist noch das eine oder andere, was ihr gerne ansprechen möchtet im ganz kleinen Kreis. Dann habt ihr dazu Gelegenheit, und ich möchte euch einfach nur Mut machen, ja, das auch in Anspruch zu nehmen. Zum Abschluss des Gottesdienstes möchte ich euch den Segen zusprechen. Der Segen aus Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kundtun allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Hoffnung auf gutes Wetter, auf Sonnenschein. Wer noch im Urlaub, den Urlaub noch vor sich hat, freut euch drauf. Kommt, wenn ihr fahrt, wohlbehalten wieder nach Hause. Bis dahin, Gott befohlen.